Willkommen auch von mir zu unserem Gottesdienst. Wir haben gerade schon ganz viel über Gottes Wort und die Bibel gehört. Und wenn man lang genug daran liest, dann stellt man fest, dass doch die ganze Bibel eigentlich eine recht einheitliche Geschichte erzählt. Und passend zum Thema wollen wir heute einmal durch die ganze Bibel durchsausen, so schnell es geht. Ich versuche es in 25 Minuten zu schaffen. Und der Siegfried war so nett und hat letzte Woche schon damit angefangen. Leider hat er es nur so ungefähr bis Seite 4 geschafft. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Siegfried hat letzte Woche angefangen im Garten Eden. Die Schöpfungsgeschichte, die Entstehung der Welt und dann der Mensch, der in den Garten gepflanzt ist und mit Gott gemeinsam dort lebt. Und das Bild, was wir dort bekommen, ist ein wunderschönes. Es ist sehr kurz, es beschreibt wirklich nur einen ganz kurzen, wir kriegen nur einen ganz kurzen Eindruck, wie das ausgesehen hat. Wir erfahren nicht sehr viel, wir wissen nicht, wie lange diese Zeit im Garten war, aber wir wissen, dass es wunderschön war. Es war eigentlich die perfekte Welt. Und selbst Gott sagt, als er den Menschen reinsetzt, das ist die perfekte Welt. Mit dem Menschen darin ist es gut. Der Mensch lebt also in perfekter Harmonie mit der Natur, mit den Tieren und den Pflanzen um sich. Der Mensch lebt in perfekter Harmonie miteinander und der Mensch lebt in perfekter Harmonie mit Gott. Und dann passiert, was natürlich passieren muss, es kommt der Sündenfall, von dem wir alle gehört haben. Siegfried hat uns ein bisschen mit reingenommen. Und es ist ein sehr einschneidender Moment für die Menschheitsgeschichte. Es ist der Moment, wo der Mensch aus dem Garten rausgeschmissen wird. Der Mensch muss diese perfekte Welt, wie sie beschrieben wird, verlassen und findet sich plötzlich in einer recht mühsamen Welt wieder. In einer Welt, wo er hart arbeiten muss für sein Essen. In einer Welt, die nicht mehr so perfekt ist wie davor. In einer Welt, die keine perfekte Harmonie zwischen Mensch und Natur hat. In einer Welt, wo es keine perfekte Harmonie zwischen den Menschen gibt und in einer Welt, wo es keine perfekte Harmonie zwischen Mensch und Gott gibt. Was hat es jetzt eigentlich mit dieser ersten Sünde auf sich? Was ist überhaupt Sünde? Und genau über diese Frage wird Karin nächste Woche reden. Wir werden uns ein bisschen genauer das Wort Sünde anschauen. Was steckt da eigentlich mit drin? Aber um es einfach mal so auf die Schnelle zu definieren, würde ich sagen, Sünde ist die Abwesenheit von Perfektion. Dass das einst perfekt war durch eine Handlung oder durch eine Herzenshaltung, geht das verloren. Also es ist die Abwesenheit von Perfektion. Das kann in Taten sein, die nicht gut sind, aber ich glaube, wir stellen fest, dass es weit darüber hinausgeht. Weil ich glaube, Adam und Evas Problem war nicht, dass sie von der Frucht gegessen haben. Ich esse ständig von der Frucht und ich fühle mich nicht besonders schlecht dabei. Ich glaube, wir können alle guten Gewissens von Früchten essen. Ich glaube, das Problem lag eigentlich viel mehr in ihrer Einstellung. Das Problem, was sie eigentlich hatten, ist, dass sie Gott nicht gehorcht haben. Das Problem ist eigentlich, dass sie Misstrauen hatten. Siegfried hat es die Ursünde genannt und er hat die Ursünde in zwei Punkte unterteilt. Das eine ist, dass der Mensch Gott nicht vertraut hat. Der Mensch hatte das Gefühl, Gott muss mir doch was Gutes vorenthalten. Es kann doch nicht sein, dass mir Gott irgendwelche Einschränkungen gibt. Da muss doch was Schönes sein, was er von mir versteckt hält. Und der zweite Punkt ist der Stolz. Die Schlange verspricht den Menschen im Garten, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie ich. Ihr werdet selbst sein wie Gott. Es ist dieser Wunsch vom Menschen eigentlich, ja, so ein bisschen rebellisch zu sein. Wir haben es ungern, wenn uns jemand sagt, was wir machen sollen. Wir wollen gerne selber der Chef sein. Wir wollen uns von niemandem verantworten müssen. Wir wollen selber Herr über unsere Taten sein. Und als ich das gehört habe, hat es mich fasziniert, weil ich mich gefragt habe, wie lange dauert es eigentlich in einer schlechten Umgebung, bis jemand mit schlimmen Sünden anfängt. Wenn wir sagen, na gut, von der Frucht essen ist jetzt eher so mittelschlimm, ja gut, es war diese Schlimme dabei, dass sie Gott nicht vertraut haben, aber an sich ist dabei ja kein anderer Mensch so groß zu Schaden gekommen. Und ich finde es faszinierend, es gibt viele Filme, in denen sich so Leute irgendwie stranden auf einer einsamen Insel und es entsteht so eine neue Zivilisation. Und ich stelle es mir so ein bisschen vor, es ist wie so dieser Beginn einer neuen Zivilisation. Gut, der Mensch ist ein bisschen auf sich allein gestellt, er muss schauen, okay, wie schaffen wir das? Und ich habe mich gefragt, wie lange dauert es, bis es völlig aus dem Ruder läuft? Und wenn man die Geschichte kennt, dann weiß man, dass es nicht sehr lange dauert. Es dauert nur bis in die erste Generation danach. Bereits die Kinder von Adam und Eva, Kain und Abel, töten sich gegenseitig. Oder nicht gegenseitig, der eine den anderen. Es dauert also nicht sehr lange, bis es ziemlich krass eskaliert. von einer kleinen, vielleicht noch harmlos wirkenden Sünde, die ja gut klingt, hey, wir sind wie Gott, bis hin jemand stirbt. Wir sehen also, die perfekte Welt ist innerhalb einer einzigen Generation komplett zerstört. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir über das Thema Sünde reden, uns bewusst zu machen, was für einen Einfluss Sünde haben kann. Manchmal denken wir uns ja, naja, ich bin ja gut, ich mache auch Fehler, aber ich bin ja kein schlechter Mensch. Ich bin ja nicht böse. Ich meine es ja in der Regel gut mit meinem Nächsten. Und ich glaube, es ist manchmal schwer zu greifen, was für eine unglaubliche Zerstörungskraft Sünde hat und wie unglaublich zerstörerisch es ist. Und ich habe mal einen schönen Vergleich gehört. Und dafür könnt ihr euch vorstellen, ihr sitzt irgendwie im Restaurant, ihr sitzt draußen und ihr habt gerade eine Suppe bestellt und euch wird die Suppe serviert und ihr freut euch, ihr seid hungrig, ihr habt Lust auf die Suppe und genau in diesem Moment fliegt ein Vogel über euch und der Vogel muss dringend aufs Klo und was passiert? Der Vogel scheißt in die Suppe. Und es ist ein spannender Vergleich, weil mich die Person, die mir diesen Vergleich erzählt hat, hat mich gefragt, würdest du jetzt noch von der Suppe essen wollen? Es ist ganz viel Suppe, es ist ein ganzer Teller voll Suppe und es ist nur ein ganz bisschen Vogelscheiße in dieser Suppe. Möchtest du noch von der Suppe essen? Und ich glaube, wir können uns alle einigen, nö, eher nicht, oder? Gibt es jemanden, der noch Bedürfnis hätte, weiter die Suppe zu essen? Und wir stellen fest, ja, Jesus hat es oft mit einem Sauerteig beschrieben. Ich finde den Suppenvergleich heutzutage besser. Viele wissen vielleicht nicht mehr, was ein Sauerteig ist. Es ist dieser Effekt, dass selbst kleine Probleme das Perfekte kaputt machen. Dass das Perfekte unglaublich schnell kaputt geht. Und wir sind ja gerade erst am Anfang der Bibel. Wir gehen ein bisschen weiter, viele Jahre, viele Seiten weiter. Und Gott möchte etwas machen. Er möchte nicht zuschauen, wie die Welt immer mehr kaputt geht, wie die Sünde Überhand nimmt. Und er entscheidet sich, er wählt ein Volk aus. Und er sagt, hey, ich wähle das Volk Israel aus und ich werde dem Volk Israel Gesetze und Gebote geben, die dem Volk helfen, ein besseres Leben zu führen. Und ich möchte sie auswählen, dass sie als Vorbild in dieser Welt leben, um anderen Nationen zu zeigen, wie die Welt eigentlich sein sollte, wie er sich das eigentlich gewünscht hat. Sie sollten ein Stück weit perfekter leben als die kaputte Welt außen um sie herum. Gott gibt ihnen persönlich Gesetze, die gut sein sollen für das Volk. Und er erklärt, nach welchen Maßstäben sie leben sollen. Und wer ein bisschen die Bücher Könige gelesen hat, weiß, dass das mal besser klappt und mal schlechter. Je nachdem, welcher König an der Macht ist, je nachdem, welche Absichten der König verfolgt, werden die Gesetze mehr eingehalten und es gibt weniger Leid. Und dann gibt's Könige, die es eher ein bisschen schlechter machen, die sich nicht so sehr an die Regeln halten. Und plötzlich gibt's nur noch Könige, die sich nicht mehr an die Regeln halten. Und plötzlich muss das Volk Israel feststellen, dass sie eigentlich nicht groß anders leben wie alle Länder um sie drumherum. Ich habe keine lange Liste dabei, was sie gemacht haben, aber um euch ein Beispiel zu geben. Viele der Nationen außenrum haben ihre Kinder lebendig verbrannt als Opfer für ihre Götter. Und Gott hat gesagt, das möchte ich auf keinen Fall. Und nach einer gewissen Zeit hat auch das Volk Israel angefangen, ihre Kinder zu verbrennen. Und besonders in dieser Zeit sehen wir, dass Gott sehr bewegt ist. Und ich finde die Bibel genau deswegen ein spannendes Buch, weil sie uns sehr klar Auskunft darüber gibt, was Gott fühlt und was er denkt. Die Bibel hält nicht zurück und spricht von einem Gott, der super distanziert ist, sondern sie spricht von einem Gott, der Emotionen hat und der bewegt wird von dem, was wir machen. Und genau in diese Situation ist Gott bewegt und er schickt einen Propheten. Und dieser Prophet muss dem Volk eine Nachricht ausrichten und er richtet aus, dass Gott nicht mehr länger untätig zuschauen möchte. Gott hält es nicht mehr aus, wie kaputt sie sind und was passiert ist. Und ein Satz, den Gott über sie sagt, den ich sehr spannend finde, ist, er sagt, das ganze Herz ist krank. Er spricht nicht so viel von ihren Taten, sondern er sagt, euer Herz ist krank. Und genau das sehen wir auch am Anfang der Schöpfungsgeschichte schon. Nicht die Tat selber ist das Problem, sondern das Herz dahinter. Und wieder verstehen wir, dass Taten nur Folge eines kaputten Herzens sind. Dass eigentlich aus dieser Kaputtheit, dieser Gebrochenheit, die in uns drin stattfindet, tun wir schlechte Taten. Das ist der Grund, warum viele Opfer zu Tätern werden. Man meint ja eigentlich, ja, das Opfer müsste ja eigentlich wissen, wie schlimm das ist und das nie wieder jemand anderem antun. Aber so ein kaputtes Herz macht viele Dinge mit uns. Und wer schon mal Herzschmerz hatte, weiß, dass ein kaputtes Herz nicht so leicht zu heilen ist. Und wir sagen oft, Zeit heilt alle Wunden, aber ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, Zeit gewöhnt uns nur an den Schmerz und macht uns ein Stück weit taub für ihn. Und was wir vielleicht als Kinder, wenn wir es gehört oder gesehen hätten, noch schrecklich fanden, das sehen wir heute vielleicht Tag für Tag in den Nachrichten. Tag für Tag lesen wir von Krieg, von Mord, von Tod, von Hungersnöten, von Naturkatastrophen. Und es bewegt uns meistens nicht zu Tränen. Wir können das sehen und irgendwie haben wir es geschafft, uns so weit davon zu distanzieren, dass es uns nicht so sehr beschäftigt, wie wenn es vielleicht unsere eigene Familie wäre, wie wenn es uns persönlich betreffen würde. Wir sind es gewöhnt, in einer unglaublich kaputten Welt zu leben. Krieg, Hass, Hungersnöte, aber auch Lästerei, Streit, kaputte Beziehungen oder Selbsthass bis hin zu Selbstmord sind alles Dinge, von denen wir gehört haben oder gelesen haben oder sie vielleicht auch selbst kennen. Und ich finde es faszinierend, ich lag vor einigen Jahren in Bali alleine am Strand, abends, war wunderschöne Atmosphäre, ich lag unter so Girlande mit Licht und ich lag wirklich im Paradies. Ich lag da alleine und ich habe Gott die Frage gestellt, Gott, wenn du uns Menschen so eine, ja, wie so eine Report, also wenn man am Ende so eine Arbeitsbeschreibung kriegt, wie hat er sich verhalten? Und da habe ich Gott gefragt, hey Gott, was würdest du eigentlich zu uns Menschen sagen, wenn du uns bewerten müsstest, auf einer Skala von 1 bis 10? Wie gut schneiden wir eigentlich ab? Und Gott hat die Frage nicht beantwortet. Aber ich hatte den Eindruck, er fragt mich, was denkst du denn, Tim? Und plötzlich habe ich mich mit der Frage gestellt und dachte mir, stimmt, was denke ich eigentlich? Ich habe in der Zeit als Entwicklungshelfer gearbeitet und habe viele schlimme Dinge gesehen. Ich habe gesehen, wie Ausbeutung an armen Menschen stattfindet, wie ganz strukturell Menschen ausgebeutet werden, schrecklich. Und gleichzeitig liege ich da am Strand in der schönsten Atmosphäre überhaupt. Und ich musste feststellen, wir leben in einer Welt, in der wir sowohl einen köstlichen Vorgeschmack von Gottes herrlicher Schöpfung sehen. Wir alle lieben es, in den Urlaub zu fahren, die wunderschönsten Orte zu sehen oder in die Natur zu gehen, die Berge zu sehen. Wir merken, wow, wie toll ist doch diese Welt. Und wir kriegen diesen Vorgeschmack, wie diese Herrlichkeit im Garten wohl mal gewesen sein muss. Und gleichzeitig sehen wir die komplette Kaputtheit der Sünde, die Sünde in die Welt gebracht hat. Wir stellen fest, das, was einst so perfekt war und was ja scheinbar eigentlich auch wieder perfekt werden könnte, ist doch durchsät mit Problemen, mit Schmerz, mit Trauer, mit Leid, oft in so einem Ausmaß, dass wir dastehen und eigentlich keine Lösung für die Probleme haben. Und wir leben in einem großen Spannungsfeld. Wir sind alle betroffen von der Sünde und dem Schmerz der Welt und wir sind auch alle Teil des Problems. Und ich habe eine gute Nachricht heute Abend, ich habe eine schlechte Nachricht. Und wem es noch nicht aufgefallen ist, das ist eher die schlechte Nachricht. Du und ich, wir alle hier und alle, die da draußen sind, sind Teil des Problems. Wir alle sind Sünder. Nicht, weil wir schlechte Menschen per se sind, sondern weil wir kaputte Herzen haben. Weil wir verletzt wurden, verletzen wir andere. Ich verletze ständig andere Menschen, meist unbeabsichtigt, weil ich einfach nicht weiß, wie es besser geht. Weil ich vielleicht in manchen Situationen nicht perfekt reagiere. Und ich möchte, dass wir uns alle etwas vorstellen. Viele hier drin haben Kinder, die noch keine Kinder haben. Stellt euch mal vor, ihr wärt in einem stattlichen Alter. Ich sage jetzt keine Zahl. Stellt euch vor, ihr habt einige Kinder. Stellt euch vor, ihr habt ganz, ganz viele Kinder. Und plötzlich passiert es, dass alle eure Kinder sich massiv zerstreiten. Und statt den schönen Familienfeiern, die ihr sonst gewöhnt seid, gibt es nur noch Hass und Bosheit und einer meint schlechter mit dem anderen. Es geht drüber und drunter und alles ist nicht mehr so, wie du es dir gewünscht hast. Und du stehst plötzlich davor und du schaust dir alles an und denkst dir, das sind doch alles so tolle Menschen, das sind doch alles meine Kinder. Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es zu dieser Situation kommen, dass es plötzlich Hass und Streit überall gibt? Wenn du in dieser Situation wärst, würdest du nicht alles tun, um eine Lösung dafür zu finden? Würdest du dir nicht wünschen, wieder dahin zurückzukommen, wo es mal war? Die tolle harmonische Familie. Und ich möchte dir eins sagen, wenn selbst du als kaputter und verletzter Mensch diesen Wunsch für deine Kinder hast, wie viel mehr der Gott, der dich geschaffen hat. Wie viel mehr der Gott, der alles geschaffen hat, jeden einzelnen Menschen, egal wie er sich verhält, egal wie er drauf ist, Die Bibel sagt ganz klar, jeder Mensch, der lebt, wurde von Gottes Hand geschaffen. Wie viel mehr der Mensch, der gute Pläne für dein Leben hat und für mein Leben. Keine Pläne der Zerstörung. Wie viel mehr der Gott, der diese Perfektheit, die am Anfang war, persönlich gekannt hat. Ja, dieser Gott hat wirklich vor, es wieder gut zu machen. Und das ist die gute Nachricht des Abends. Gott liebt jeden Einzelnen hier so, so sehr. Und er möchte einen Weg schaffen und er hat einen Weg geschafft, damit wir wieder dahin kommen können. Und es ist eine Einladung an dich und an mich und an jeden Einzelnen hier. Er möchte dein und mein Herz heilen und er möchte uns in eine perfekte Welt einladen. Und ich glaube, wir haben alle schon mal die Geschichte gehört, dass Jesus auf die Erde kam und er starb für unsere Vergebung und für unsere Sünden. Aber die Frage, die ich heute stellen will, ist, wissen wir, was das eigentlich bedeutet? Sind wir uns dem Ausmaß dessen bewusst? Es bedeutet nämlich, dass obwohl Gott dich kennt und er weiß alles, was du getan hast, er weiß alles, was du falsch gemacht hast, wo du böse Absichten hattest, wo du anderen Menschen etwas Schlechtes wolltest, aber er kennt auch all die Situationen, wo du verletzt wurdest, wo du Schmerz empfunden hast, wo es in deinem Leben nicht einfach war. Und dieser Gott, er sieht alles und er möchte Heilung für dich. Vielleicht hast du auch Gott den Rücken gekehrt und möchtest eigentlich gar nichts mit Gott zu tun haben, weiß gar nicht, wer so wirklich ist. Auch dann möchte Gott dein Herz heilen und er freut sich auch an dir und er möchte auch dein Vater sein. Er ist bereit, anstatt deiner Stelle zu sterben, beziehungsweise er ist schon gestorben. Und das ist ein ziemlich krasses Statement, was sich, glaube ich, keine andere Religion der Welt leisten würde zu behaupten. Gott selbst, so bewegt von dem, was wir tun, so voller Schmerz über all das Leiden und all die Probleme, macht sich selbst zu seiner eigenen Schöpfung. Er wird selbst Mensch. Nicht nur das, sondern er ist auch bereit, perfekt zu leben und dann den schlimmsten Tod überhaupt zu sterben. Statt uns zu Wiedergutmachung zu zwingen, löst er selbst das Problem. Gott selbst tritt auf. Ich habe eine Frage. Wer hier hat sich schon mal die Frage gestellt, wieso guten Menschen schlechte Dinge passieren? Es sind schon einige, die da schon mal drüber nachgedacht haben. Und ich habe schon viele Antworten auf die Frage gehört. Letzte Woche durfte ich sogar selber die Antwort darauf geben und ich war nur so mittel mit meiner Antwort zufrieden. Aber ich habe einen Satz gelesen von einer Antwort von R.C. Sproul Jr. Und diese Antwort auf die Frage hat mich sehr fasziniert. Wieso guten Menschen schlechte Dinge passieren? Und er antwortet, dass guten Menschen etwas Schlechtes passiert, ist erst ein einziges Mal vorgekommen. Und diese Person hat sich freiwillig gemeldet. Und für mich ist das ein ziemlich überwältigendes Statement. Wir denken oft sehr von uns selber, dass wir gute Menschen sind. Wir sind vielleicht wie Adam und Eva im Garten, die wir selber keine Rechenschaft von jemand anderem außer uns selbst ablegen wollen, die wir stolz sind. Aber ich glaube, wenn wir uns das eingestehen, dann müssen wir feststellen, ja, wir alle machen Fehler, wir alle machen Dinge falsch. Aber die Tatsache, dass es jemanden gab, der perfekt ist und nichts falsch gemacht hat und sich freiwillig für dich und für mich gemeldet hat aus Liebe, das ist wirklich überwältigend. Und ich glaube nicht nur das. Ich glaube, oft reden wir von der Vergebung unserer Sünden. Und ja, genau das hat Jesus gemacht. Er ist am Kreuz für uns gestorben zur Vergebung unserer Sünden. Aber ich glaube nicht nur für das. Gott wünscht sich viel mehr, als dass wir nur von der Schuld freigesprochen sind. Er wünscht sich, dass unser Herz heilt und dass wir nicht mehr in dieser kaputten Welt leben müssen. Ich glaube, Gottes Herz ist viel größer, als dass er nur zu dir sagen möchte, du kannst einmal in deinem Leben eine Entscheidung treffen und dann wird sich an deinem Leben nichts verändern, aber hey, du bist nicht mehr schuld. Ich glaube, Gottes Gnade ist viel größer als das und Gottes Herzensabsicht ist viel mehr als das. Er möchte uns nicht nur vergeben, er möchte unser Leben verändern, er möchte unser Herz verändern. Ich habe mich letzte Woche mit Freunden über das Thema unterhalten. Da kam eine interessante Frage, warum, wenn es einen guten Gott gibt, warum lässt er so viel Leid in meinem Leben zu? Und ich habe die Person gefragt, na ja, hast du ihn denn schon mal gebeten, es zu ändern? Die Person hat gesagt, nö. Und da habe ich festgestellt, ja, Gott zwingt es uns nicht auf. Gott wünscht es sich für uns und Gott möchte uns allen das schenken, aber er zwingt es uns nicht auf. Gott ist ein Gentleman, könnte man sagen. Er wartet darauf, dass wir ihn bitten, unser Leben zu verändern. Er zwingt es nicht einfach jedem auf, sondern wie schon damals im Garten lässt er jedem Menschen die Entscheidung für Gott oder gegen Gott. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle die, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich habe drüber nachgedacht, wenn es ein Geschenk von Gott ist, was brauchen wir dann eigentlich, um dieses Geschenk anzunehmen? Das ist eine tief theologische Frage, da wird sehr viel drüber diskutiert, ich werde nicht sehr theologisch darauf eingehen, sondern ich glaube, dass es zwei Dinge sind, die wir schon letzte Woche besprochen haben. Wir kommen zurück zu den Ursünden. Die eine Ursünde, dass wir Gott gleich sein wollen. Und ich glaube, ein Teil, den wir brauchen, um dieses Opfer Gottes anzunehmen, ist uns einzugestehen, dass wir nicht wie Gott sind. Diese erste Sünde, dieser Gedanke, ich könnte wie Gott sein, ich glaube, das müssen wir ablegen und feststellen, nee, ich bin doch nur ein Mensch. Und ich glaube, es ist ein unglaublich, unglaublich befreiendes Gefühl, wenn man feststellt, ich muss nicht wie Gott sein, ich darf einfach Mensch sein, ich darf Fehler machen, das ist okay, ich darf da durch. Jesus selbst hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Er kommt nicht, um die Gesunden zu verarzten, sondern er kommt, um die Kranken zu verarzten. Und ich glaube, ein wichtiger Teil ist, uns das einzugestehen, stimmt. In unserem Herzen ist was schiefgelaufen, stimmt. Manchmal habe ich schlechte Absichten, stimmt. Es gibt kaputte Dinge in meinem Leben. Und im Neuen Testament lesen wir über das Ziel des Gesetzes, eben all diese Gesetze, die ich vorhin angesprochen habe, die im Alten Testament gegeben wurden. Und da lesen wir, dass das Ziel dieser Gesetze war, uns unsere Sünden aufzuzeigen. Gott war bereits bewusst, dass wir es nie schaffen werden, nach dem perfekten Standard zu leben. Aber das Ziel war es, uns unsere Sünden aufzuzeigen. Und wenn du dich manchmal wie ein schlechter Mensch fühlst, wenn du manchmal mit dir selber kämpfst und Gedanken hast, dass du nicht gut genug bist und sonst wie, dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass du dir bewusst wirst, dass du nicht perfekt bist. Es ist ein gutes Zeichen, weil du merkst, dass du Gott brauchst. Um immer mal wieder was falsch zu machen, auch Sünden in deinem Leben zu haben, das ist kein Grund zu Scham, sondern ich glaube, es ist ein Grund zur Freude, dass du Gott brauchst und dass Gott dir verspricht. Und der zweite Punkt ist, die zweite Ursünde, dass wir Gott misstrauen. Und ich glaube, auch das braucht es, um dieses Geschenk anzunehmen. Warum soll ich Geschenke annehmen von einer Person, wo ich nicht weiß, ob sie gute Absichten mit mir hat? Ich glaube, wir können Gott vertrauen. Und ich glaube, wir können Gott vertrauen, dass er uns nicht wegen unserer Sünde ablehnt, sondern dass er uns genau wegen unserer Sünde wieder aufnimmt und annimmt. Genau dafür ist er gekommen, genau dafür ist er gestorben. Gott liebt Sünder, die ihn zu ihm zurückkehren. Jesus hat einige Gleichnisse erzählt, und viele haben davon berichtet, dass wenn ein Sünder zurückkehrt, im Himmel ein Fest gefeiert wird. Wenn du was falsch gemacht hast, wenn du dich von Gott abgekehrt hast und zurückkommst, dann kriegst du keinen tadeligen Blick im Himmel und alle schauen auf dich ab und sind so, oh, der Sünder schon wieder. Sondern der Himmel feiert ein Fest und alle freuen sich. Ja, das Kind, was einst verloren war, es kommt zurück. Wir freuen uns daran. Jesus ist für dich gestorben, um dir deine Sünden zu vergeben. Nicht, damit du weiterleben kannst wie davor, sondern damit du nicht weiterleben musst wie bisher. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Teil, wenn wir uns die Gnade Gottes bewusst machen, diese Größe der Gnade Gottes. Es ist wirklich eine Gnade, die uns erneuern möchte, die unser Leben verändern möchte. Wenn du mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, oder vielleicht glauben das viele Menschen, okay, vielleicht lebe ich mein ganzes Leben ohne Gott und kurz bevor ich sterbe, dann sage ich, okay Gott, ich nehme dich an und mir sind meine Sünden vergeben. Und ich glaube, kannst du machen, aber ich glaube, du verpasst einen ganz wertvollen Teil. Und dass Gott schon hier und jetzt da sein möchte für dich. Dass er schon hier und jetzt dein Leben verändern möchte. Und ja, es stimmt, wenn du stirbst und der Himmel kommt, dann wird es diese Perfektion wiedergeben. Aber schon hier auf der Erde ist es erlebbar und kostbar. Und ich möchte euch noch in eine kleine Geschichte von einer Frau aus der Bibel mit reinnehmen. Es ist eine Frau, die besonders nach den damaligen Maßstäben nicht ganz nach den Maßstäben Gottes oder der Gesellschaft gelebt hat. Und Jesus ist eines Tages unterwegs und er macht Pause an einem Brunnen und seine Jünger schickt er weg, um etwas einkaufen zu gehen. Und es ist mitten am Tag und genau in dieser Zeit kommt diese Frau an den Brunnen. Und das Faszinierende ist eine ungewöhnliche Begegnung. Erstens, weil die Frau aus einem anderen Stamm ist und die zwei Stämme oder die Samaritaner aus dem Stamm, aus dem sie war, und Jesus als Jude, die haben nicht ganz so, da hat es nicht so sehr gefunkt zwischen den beiden. Und man hat sich eigentlich, man ist eher auf Distanz gegangen. Insgesamt ist Jesus mit einer Frau alleine zu sehen, es ist ein ungewöhnlicher Fall. Und was besonders ungewöhnlich ist, dass die Frau mitten am Tag an den Brunnen geht zum Wasser holen. Vielleicht fällt uns heute nicht mehr auf, warum das komisch ist, aber es war damals sehr heiß und die Menschen sind eigentlich nur in der Früh und am Abend zum Brunnen gegangen, um das Wasser aufzufüllen, um die Hitze zu umgehen. Es gibt also einen bestimmten Grund, warum die Frau genau während der Mittagszeit dorthin geht. Diese Frau möchte keinen anderen Menschen begegnen, denn die anderen Menschen wissen vermutlich, wie ihr Leben ausschaut. Und sie begegnet Jesus und Jesus spricht mit ihr und irgendwann macht Jesus ihr bewusst, dass er genau weiß, wie ihr Leben ausschaut. Er weiß genau, wie ihre Lebenslage ist, wie ihre Situation ist. Und ich finde ihre Reaktion sehr bewundernswert. Statt sich zu verteidigen, statt sich zu verstecken oder Entschuldigungen zu finden, schaut sie ihn nur an und sagt, du musst wahrlich ein Prophet sein. Und sie nimmt es recht demütig auf. Und sie unterhalten sich ein Weilchen und Jesus sagt, ich bin übrigens der Messias, ich möchte dich übrigens erlösen, ich möchte dich retten, ich möchte euch alle, euer ganzen Stamm, euer ganzes Volk retten. Und die Frau ist so begeistert, dass sie losläuft, zurück ins Dorf und allen Leuten in diesem Dorf von Jesus erzählt. Und sie fängt allen Leuten dort zu erzählen von dem Mann, dem sie gerade begegnet ist. Der Mann, der komischerweise alles über ihre Sünden weiß. Und ich finde, es ist eine wirklich faszinierende Geschichte, weil diese Frau, die sich gerade eben noch vor allen Menschen versteckt hat, die sich nicht getraut hat, irgendwem zu begegnen, die ihre Sünde verstecken und verheimlichen wollte, begegnet einer Person, die all ihre Sünden kennt und nicht schüchtern ist, alle Sünden zu benennen. Und was macht es mit der Frau? Statt dass sie sich verurteilt fühlt, dass sie sich abgelehnt fühlt, merkt sie, Jesus, der sie kennt und alles sieht und alles weiß, verurteilt sie nicht, sondern er nimmt sie an. Und obwohl sich ihre Sünden noch nicht geändert haben, obwohl sich ihr Lebensstil nicht geändert hat, allein zeitlich keine Chance, hat sich etwas in ihrem Herzen verändert. Weil statt sich aufgrund ihrer Sünde zu verstecken, rennt sie und erzählt selbst von ihrer Sünde. Die sich gerade noch vor ihren Nachbarn versteckt hat, rennt und erzählt allen davon, wie ihr Leben aussah und wem sie begegnet ist. Und ich glaube, dass die große Hoffnung, die wir haben dürfen, die große Gnade Gottes ist nicht, dass wir vergeben sind und einfach so weitermachen können wie bisher. Das ist möglich. Aber ich glaube, die große Gnade Gottes geht weit darüber hinaus. Dass genau die Bereiche, die in deinem Leben gerade schwer sind, wo du Probleme hast, wo du Sorgen hast, wo du Schmerz und Trauer hast, genau die Bereiche, die nicht gut laufen, ich glaube, eine einzige Begegnung mit Gott kann das verändern. Und alles, was kaputt ist, kann heil werden. Und da, wo du dich verstecken möchtest wegen deiner Sünde, da kommt wirkliche Freiheit. Ja, Gottes Gnade heilt, befreit uns von unserer Sünde und zeigt uns, dass wir geliebt sind. Der Gott, der uns komplett kennt, verurteilt uns nicht, sondern er spricht uns Gnade zu und er bittet uns, zu ihm zu kommen, unsere Sorgen, unsere Probleme bei ihm abzulegen und bei ihm Heilung zu finden. Gottes Gnade verändert nicht unsere Taten, sondern durch die Heilung unseres kaputten Herzens ändern sich unsere Taten. Du musst dich und deine Sünden nicht verstecken. Komm so vor Gott, wie du bist und gib sie ihm ab. Er wird dein Herz heilen. Und das ist die Einladung, die ich heute jedem aussprechen möchte. Wir werden gleich noch mehr Lobpreis haben. Wir werden noch mehr singen. Ich möchte dich einladen, wenn du das hier hörst, vielleicht ein bisschen skeptisch bist und sagst, stimmt das? Möchte das Gott wirklich? Meint das wirklich gut mit mir? Dass du ihn bittest, wie ein Gentleman zu kommen in dein Leben. Dass du ihm sagst, okay, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann mach doch bitte was, dann zeig dich doch, dann stell dich doch vor. Oder auch wenn du Jesus schon lange kennst, aber du hast einfach Bereiche in deinem Leben, die nicht so laufen, wie du willst, schon lange nicht so laufen, wie du willst. Ich möchte dich heute ermutigen und aufbauen, besonders diesen Bereich nochmal vor Gott zu bringen und zu sagen, Jesus, ich gebe es dir ab. Und ich weiß, du siehst alles, du kennst alles. Danke, dass du mich nicht verurteilst. Und danke, dass deine Gnade groß genug ist, dass du es komplett verändern möchtest. Ich werde noch kurz beten und dann machen wir Lobpreis. Wer will, kann aufstehen, wer will, kann sitzen bleiben. Ja, heiliger Vater, ich danke dir, dass du dir nicht zu schade warst, um uns zu begegnen. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier drin so unglaublich liebst, dass du bereit warst, dich ganz klein zu machen und an unserer Stelle zu sterben. Und ich möchte dich bitten, dass du das wirklich in unseren Herzen bewegst und dass wir das spüren und merken dürfen, wie gut du es mit uns meinst, dass du jeden Einzelnen von uns liebst. Ich möchte dich bitten, dass du genau in diese Zeit jetzt kommst und uns spüren lässt, deine verändernde und heilende Gnade. Dass wir in Bereichen, wo wir gedacht haben, da kann unser Herz nie wieder heilen, unmöglich, dass du genau in die Bereiche kommst und uns Hoffnung schenkst und uns zeigst, du bist schon dafür gestorben und du hast schon eine Lösung parat. Und schenk du uns Vorfreude auf die Zeit, in der es wieder perfekt sein wird. Danke, dass du uns nicht aufgegeben und verstoßen hast, sondern dass du uns hinterherrennst, bis wir uns dir zuwenden. Amen.